Schule ist cool, aber die Stunden zwischen den Pausen, die nerven. Ja, ich glaube, so geht's nicht nur manchen Schülern, sondern sehr, sehr vielen Schülern. Die gingen vielleicht schon gern in die Schule, weil sie gern einen Klassenkameraden treffen und weil sie sich in der Pause gern mit ihnen beschäftigen. Aber für viele ist Schule nach wie vor ein übles Muss. Wir haben uns gedacht, passend zum letzten Podcast, wo wir euch ja ein bisschen was verzeiht haben, was für uns bedeutet, dass ein Kind schulreif ist, wollen wir euch heute ein bisschen was verzeihen zum Thema Schularten, was für andere Formen von Schule gibt es neben der sogenannten Regelschule noch. Und deswegen heute zu unserem Thema Kindergartenzeit vorbei und jetzt.
Ja, bevor wir mit den Sonderformen der Schule beginnen, fangen wir doch als allererstes einfach mit der ganz normalen Regelschule an. Regelschule bedeutet, die Kinder gehen mit 6 oder 7 Jahren in die Schule und starten da in der ersten Klasse, haben da ihre ersten 4 Schuljahre. Die Klassenstärke ist meistens relativ groß tatsächlich, außer man hat irgendwie eine Dorfgrundschule noch, die es aber immer seltener gibt. Und die Kinder haben da ihre ganz normalen Fächer, wie es eigentlich jeder kennt, Deutsch, Mathe, HSU, und können dann eben nach der 4. Klasse schauen, wie es dann weitergeht mit den weiterführenden Schulen. Das ist so die bekannteste Form, glaube ich, die jetzt auch jeder kennt und die, glaube ich, müssen wir jetzt auch nicht weiter erklären. Also das ist selbsterklärend.
Ja, also ich denke auch, Caro, dass das so gut wie jeder versteht. Aber es ist natürlich, wie du gesagt hast, die Klassenstärke ist relativ groß, was ja auch bedeutet, dass da ein größerer Lernpegel ist, dass man auf den Einzelnen nicht so individuell eingehen kann. Jetzt gibt es aber Kinder, die können mir noch der Kindergartenzeit schon entlassen in die Schule, aber da hätte man mir jetzt wahnsinnig Bauchweh, weil das ist zum Beispiel ein sehr, sehr stilles Kind. Ein Kind, das wo eher so ein bisschen zurückhaltend ist, das aber sich wahnsinnig gerne selber so seinen Lerninput holt. Dann ist das ein Kind, das da vielleicht in so einer Klasse untergehen, das vielleicht sogar, weil es eigentlich kognitiv wahnsinnig fit ist, gerne ein bisschen schneller arbeiten. Die Regelschule hat aber da ihren festen Plan. Und jetzt?
Naja, dann würde ich sagen, wäre natürlich die beste Schule die Montessori-Schule. Zum einen, weil da das Kind selbstständig lernen kann. Also das heißt, das Kind kann in seinem Tempo lernen, es kann seinen Bedürfnissen nachlernen. Die Klassenstärke ist meistens ein wenig kleiner. Oder nicht nur meistens, sondern glaube ich so grundsätzlich kleiner. Und es gibt auch nicht diesen Frontalunterricht, sondern die Kinder haben halt ihre bestimmten Zeiten, wo sie sich in der Klassengemeinschaft treffen. Und dann werden bestimmte Wochenpläne besprochen oder sowas. Aber das ist halt nicht so wie in der Regelschule. Was da so ein bisschen der Nachteil ist, dass es halt eine Schule ist, die privat finanziert ist. Also das heißt, die Eltern müssen einen gewissen Teil an Schulgeld bezahlen. Das heißt, das kann sich auch nicht jeder leisten. Und was da auch immer noch dazu kommt, sind gewisse Arbeitsstunden, die abgeleistet werden müssen für die Eltern. Sei es bei Sommerfesten irgendwelche Sachen verkaufen oder vielleicht mal beim Putzen helfen, tatsächlich auch Spielsachen waschen oder sowas. Das muss einem immer bewusst sein, dass bei so Sonderschulformen, die jetzt in die private Richtung gehen, da immer finanzielle Leistung und auch Arbeitskraft mit gebraucht werden.
Ich glaube, was ganz viele, wenn jetzt einer dabei ist, der Montessori lebt oder vielleicht sogar in der Schule arbeitet, Montessori hat nichts von einer Förderschule. Also ganz viele glauben immer, oh, mein Kind, das tue ich immer auf Montessori-Schule, weil das ist eher ein bisschen langsamer oder das tut sich schwer im Lernen oder ähnliches. Also Montessori hat nichts von Förderschule. Das ist nichts für Kinder, wo man sagt, Mensch, ja, das ist am Gescheitern, der dritschelt so ein bisschen dahin, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Das hat mit Montessori gar nichts am Hut.
Ja, da ist es dann oft so, dass es sogar eher schwieriger ist. Die Kinder, die ein bisschen langsamer sind, haben da oft größere Schwierigkeiten in der Montessori-Schule, weil es natürlich sehr auf Eigenverantwortlichkeit beruht. Also diese Schule oder diese Schulform ist nicht für alle Kinder tatsächlich auch geeignet. Das stimmt, ja.
Ja, und dann ist es so, dass neben dieser Montessori-Schule gibt es ja auch noch sowas wie Waldorf und eben diese Regelschule, wie wir schon gesagt haben. Und jetzt kommen wir an einen Punkt, der ist sehr, glaube ich, stark diskutiert. Und zwar, es gibt Schulen zum Beispiel für Kinder mit Sehbehinderung, mit Hörbeeinträchtigung, mit geistiger und körperlicher Behinderung. Und da stellt sich natürlich ganz oft die Frage, wo ist da die Inklusion?
Ja, definitiv. Weil es ja da schon so ist, dass das alles Schulen sind oder Schulformen sind, bei denen Kinder, die beeinträchtigt sind, getrennt von Kindern, die nicht beeinträchtigt sind, unterrichtet werden. Und da ist eben der Gedanke der Inklusion dann schon schwierig, weil sich natürlich die Frage stellt, warum werden die da extra unterrichtet, ohne dass Regelkinder da eine Chance haben, mit reinzukommen und sich vielleicht der ein oder andere zusammentut, sage ich jetzt mal, und da so ein bisschen den kleinen Mentor in einer gewissen Art und Weise findet in untereinander, dass sie sich gegenseitig helfen können beim Lernen. Und das ist der Punkt, glaube ich, den du gemeint hast, der relativ groß diskutiert wird.
Ja, weil tatsächlich, wenn man so die volle Inklusion ja sieht, dann müsste ja quasi jedes Kind an einer Schule unterrichtet werden, ganz gleich welche Schule das quasi ist. Was aber wiederum ja bedeutet, dass zum Beispiel ein Kind, das körperlich beeinträchtigt ist, auch an einer sogenannten Regelschule eigentlich unterrichtet werden müsste. Für die gibt es dann, wenn die jetzt zum Beispiel nur in Anführungszeichen Konzentrationsschwierigkeiten haben oder leichte Verhaltensauffälligkeiten, sogenannte Schulbegleiter. Aber ich rede jetzt von einem Kind, das tatsächlich vom IQ her sehr nieder einfach ist, von einem Kind, das vielleicht mit einer Spastik auf die Welt gekommen ist, mit Down-Syndrom oder ähnlichem. Das heißt ja nur lange nicht, dass diese Kinder nicht in der Lage sind, den regulären, und ich mache gerade so Anführungszeichen, Schulstoff zu lernen. Also werden sie aufgrund ihres Handicaps quasi aussortiert im Endeffekt. Ja. Und ich glaube, das ist eine riesige Hürde für viele Eltern. Aber, und dann darfst du wieder, Caro, was mir nur wichtig ist, ist, für mich bedeutet Inklusion aber eigentlich nicht, dass wir alle immer alles miteinander machen müssen, weil jeder Mensch ist individuell und jeder hat seine Besonderheiten, seine Stärken und seine Schwächen. Und ich finde zum Beispiel, dass es so sein muss, dass jeder das Beste für sich herausziehen kann. Das, finde ich, ist wichtig.
Ja, wir haben jetzt da ganz viel drüber gesprochen, was wir unter Inklusion tatsächlich verstehen und haben aber, glaube ich, die Schulform noch gar nicht dazu genannt, die es da gibt. Also das sind dann meistens Pestalozzi-Schulen oder auch Fröbel-Schulen, die oft dann von der Lebenshilfe geführt werden. Also bei uns ist es auf jeden Fall so. Ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Bundesländern oder auch Landkreisen ist. Keine Ahnung, aber das sind meistens die Schulen, die dann eben auf körperliche und geistige Behinderung spezialisiert sind, sage ich jetzt mal. Und da die Kinder gezielt in ihrem Entwicklungsstand fördern und die dann da auch ihre Praktikas teilweise auch machen in der weiterführenden Schule, da auch vor allem in ihrem kognitiven Bereich so gefördert werden, dass es ihnen nicht zu viel wird, was ja auch ganz wichtig ist, sondern dass sie das lernen, was sie leisten können und in gewissen Bereichen dann ein Fachwissen auch entwickeln können.
Ja, und weil du das Wort Fachwissen gerade sagst, die Lehrkräfte zum Beispiel in der Pestalozzi oder Fröbelschule, die bringen ja auch nochmal eine andere Form von Fachwissen mit für den Unterricht mit seinen Kindern, weil es gibt ja auch viele Leute, denen das schwer fällt, sich mit seinen Menschen abzugeben und das ist ja auch gar nicht verwerflich, aber jetzt gibt's ja noch die Kinder, die sagen wir mal, die sind jetzt weder Körper noch geistig behindert, die sind jetzt eine sehbeeinträchtigt oder hörgeschädigt, aber das sind Kinder, die haben eine ganz kurze Konzentrationsspanne. Die können sich nicht so gut selber regulieren, die haben da noch nicht so ganz die Strategie gefunden, brauchen nur ein bisschen mehr Begleitung, Unterstützung, was so das Sprachliche betrifft. Und die sind so Kinder, die haben jetzt quasi im Verhalten, im Lernen und in der Sprache nur ein paar Brücken, die sie aufholen müssen. Was sollen die dann machen?
Ich würde jetzt sagen, es gibt da tatsächlich zwei Varianten, die man machen könnte. Also zum einen wäre das, wenn man im Kindergarten das rechtzeitig erkennt, dass man sagt, oh, das Kind hat noch in gewissen Bereichen, eben die du dir jetzt gerade aufgezählt hast, wirklich Schwierigkeiten. Dann wäre es natürlich gut, wenn das Kind im vorletzten Kindergartenjahr dann die Möglichkeit hat, fürs letzte Kindergartenjahr in die sogenannte SVE gehen zu können. Das SVE steht für schulvorbereitende Einrichtung und die sind da nochmal spezialisiert drauf, diese Bereiche, die da noch nicht so gut entwickelt sind, nochmal ein bisschen zu pushen, sage ich jetzt mal. Das ist eine kleinere Gruppe, das ist ja höchstens 10 Kinder und da werden dann die Kinder nochmal speziell eben auf ihre oder in ihren Schwierigkeiten gefördert.
Und jetzt ist ganz klar, wenn ein Kind einmal in der SVE ist, also die SVE zum Beispiel in Freising, die gehört zum SFZ, das ist das Sonderpädagogische Förderzentrum, ist ganz klar. Einmal in der SVE musst du auf diese Behindertenschule, das ist die Schule für die, die wirst du sowieso nicht drauf haben, die haben meistens aggressiv, verhaltensgestört und überhaupt. Also wenn das einmal der Lauf ist, dann ist das passiert, ja, oder
Caro? Der Stempel ist gestempelt, würde ich sagen.
Ja, genau. Also, aber ist das wirklich so?
Also, nein. Ich bin da echt der Meinung, dass das in unserem Zeitalter, in dem wir leben, diese Gedanken einfach nichts mehr zu suchen haben. Klar, natürlich macht man sich als Eltern, glaube ich, schon die Gedanken, hat das Kind jetzt den Stempel, das geht jetzt als einziges Kind früher aus dem Kindergarten, geht in eine andere Gruppe. Man weiß natürlich nicht, was die anderen Eltern darüber denken, aber es ist einfach so, dass die Kinder einfach in ihren Bereichen noch schwierig sind, die Förderung brauchen und deshalb ist die SVE für diese Kinder die einzig richtige Entscheidung, meiner Meinung nach. Meinung nach.
Und vor allen Dingen ist es das Ziel der SVI, möglichst viele Kinder in die Regelschule zu entlassen. Die wollen gar nicht erneut zum Beispiel Diagnose- und Förderklassen, zu denen kommen wir später noch, damit befüllen. Denn ihr Ziel ist es, die Kinder so weit zu begleiten und eben in erneut Fähigkeiten und Kompetenzen zu stärken, dass sie auf die Regelschule gehen können. Aber natürlich ist es bei manchen Kindern einfach nicht der Fall. Und dann gibt es eine wunderbar sehr sanfte und ja fast schon liebevollen Einstieg in den Schulalltag. Und das sind die sogenannten Diagnose- und Förderklassen. Die nämlich die ersten zwei Klassen sozusagen, die erste und die zweite, auf 3 Jahre aufteilen. Es gibt dann die 1, die 1a und die 2. Also sie gehen quasi in 3 Klassen und nehmen den Schulstoff von 2 Schuljahren durch. Was natürlich bedeutet, dass ich für jeden einzelnen Bereich im Lehrplan viel mehr Zeit habe, dass ich viel individueller auf jedes einzelne Kind und sein Lerntempo eingeben kann. Und noch dazu kommt, es sind so Klassenstärken um die 8 bis 10 Kinder. Und da ist natürlich das viel mehrer möglich, intensiv mit dem einzelnen Kind zu arbeiten. Zudem bietet die Diagnose- und Förderklasse auch noch viel mehr Bewegungsmöglichkeiten. Also die Kinder dürfen viel noch mehr lernen im Tun. Und es ist nicht durchgehend die komplette Schulstundenzeit über ein Frontalunterricht.
Ja, und was du vorher auch schon angesprochen hast, also man muss wissen, dass die DFK und die SVE, die sind dann eben an dieses SFZ angegliedert. Also das ist das Sonderpädagogische Förderzentrum. Da gibt es meistens, also so ist es bei uns, gibt es eben diese große Stelle, wo diese SFZ eben ansässig ist. Und dann gibt es meistens noch so kleine Zweigstellen, die jetzt zum Beispiel in Moosburg eine ist, dass die Kinder, die aus dem Bereich des Landkreises kommen, dass die dann da zusammengefasst werden.
Ja, genau. Die werden da übrigens mit dem Bus hingefahren und auch mit dem Bus wieder nach Hause gebracht. Das sind so Kleinbus, was quasi auch für Eltern, die sich für diese Form der Schule entscheiden, nicht mehr Arbeit bedeutet. Die Kinder haben, wenn sie in diese Diagnose- und Förderklasse gehen, einen ganz regulären Stundenplan. Und es ist auch das Ziel dieser Diagnose- und Förderklasse, die Kinder in die Regelschule zu bringen. Also die wollen nicht, dass die bis zur 10. Klasse bei ihnen wieder im Förderzentrum bleiben, sondern die wollen die Kinder quasi so gut begleiten, dass dann wieder zurück in die Regelschule geht. Und von daher ist es für jeden, der sich jetzt überlegt hat, Mensch, ist das was für mein Kind oder nicht, oder da die sowas empfehlen, auf alle Fälle empfehle ich sowas, weil für mich steht die Diagnose Förderklasse auf der gleichen Schiene wie die Regelschule, wie die Pestalozzi, Montessori oder Waldorfschule. Es geht einfach darum, dass wir den besten Weg fürs Kind finden. Und da ist es natürlich für manche Eltern dramatisch zu erfahren, dein Kind kann nicht auf diese Regelschule gehen, wobei ich ja ganz ehrlich sagen muss, auf der Regelschule gibt es so viele Kinder, man nennt sie ganz liebevoll die Tarnkappenkinder, die da eigentlich auch nichts verloren haben. Mhm. Unabhängig davon, und das ist jetzt so meine eigene Meinung, vielleicht nickt die Caro oder nicht, finde ich das bayerische Bildungssystem als kein gutes Bildungssystem. Mhm. Auch wenn wir als wahnsinnig, weiß ich nicht, vielleicht elitär, na, wie wirkt man denn vielleicht sehr kompetent wirken oder so. Aber ich finde, das bayerische Bildungssystem ist nicht gut. Also wir sind da in anderen, oder andere Länder sind uns so, finde ich, bei Weitem voraus.
Ja, also ich bin da ganz deiner Meinung, dass es andere Länder gibt, die in der Schulkompetenz, weiß ich nicht, ob man das so sagt, uns einige Schritte voraus sind. Und in dem, was sie machen, wie sie es machen, ist es ja immer schon so, heißt ja immer, die bayerischen Abis, das ist immer so das Schwierigste und das Beste vom Nonplusultra. Nur wie die Sache zustande kommt, beziehungsweise dass es mittlerweile im Nachhinein so viele andere Wege noch gibt, dieses bayerische Abi auch noch irgendwie nachzuholen. Ja, also wie gesagt, ist jetzt auch ein anderes Thema. Wir schweifen, glaube ich, ein bisschen ab. Aber was ich noch sagen wollte zum Thema SFZ, die Sache ist die, wenn jetzt die Kinder nach der DFK eben es noch nicht geschafft haben, wieder auf die Regelschule zurückgeführt zu werden oder auf die Regelschule geführt zu werden, nicht zurück, dann ist eben die nächste Stufe oder die nächste Schule, die sie dann, oder ja, wie soll man sagen,
Dann
sie gehen dann eben ins SFZ weiter in den ganz normalen Klassen, also in 3, 4, 5, 6 und haben dann später eben auch ihre ganz normale Regelschulzeit fertig und haben dann die Möglichkeit, den Quali als Externer zu machen, haben auch die Möglichkeit, zwischen den Jahren auch wieder eben auf die Regelschule zu gehen, ihren Quali zu machen, ihre mittlere Reife zu machen. Und deswegen finde ich das mit diesem Stempel sowieso absolut ganz daneben, weil es einfach nicht stimmt.
Ja, und ich finde es zum Beispiel auch sehr sinnvoll, dass es durchaus Fachkräfte gibt, die sich mit Sehbehinderung auskennen. Auch für Hörgeschädigte, für Körper- oder Geistigbehinderte. Ich finde das unheimlich wichtig, weil nur wenn ich mich mit so einem Thema intensiv auseinandersetze, habe ich auch die Möglichkeit, dem Kind vor mir gerecht zu werden. Und es kann nicht eine Person geben, die das alles abdeckt. Das ist überhaupt nicht möglich und ich glaube, dann war das auch gar nicht mehr qualitativ hochwertiges Arbeiten, wenn ich das alles abdecken mehr habe. Aber es war natürlich so eine Traumvorstellung. Ich weiß nicht, Caro, ob du mir da zupflichtest. Doch, du pflichtest mir zu, weil dafür kenne ich jetzt gut mehr. Wir brauchten irgendwie so, weiß ich nicht, vielleicht die Schule Regenbogen oder keine Ahnung, wie man es nennen, in der das einfach personell und räumlich möglich ist, dass jeder seinen Platz findet. Ich glaube, das ist so ein Weg, ähnlich wie bei der Inklusion, den werden wir nie zu Ende gehen. Also so die krasse Inklusion werden wir nie schaffen und wir werden das auch so nie schaffen. Aber vielleicht beginnt irgendwann einmal so ein leichtes Umdenken, dass es für die Eltern, die diesen Weg mit ihren Kindern gehen wollen, nicht mehr so ein steiniger Weg ist, dass man sich nicht immer denken muss, Mensch, wir haben jetzt was Besonderes, bei uns ist wieder was anderes. Vielleicht war schon die Geburt schwierig und dieses Jahr danach war vielleicht schon schwierig. Es gibt nämlich auch noch die Möglichkeit, Caro, vielleicht können wir das kurz erwähnen, einfach ein Jahr noch länger im Kindergarten zu bleiben. Tatsächlich ist es für manche Kinder echt ganz gut, wenn man nicht zur Kindergartenzeit vorbei und jetzt, sondern einfach nur Kindergartenzeit vorbei, ich nutze den Korridor und jetzt.
Ja, das ist natürlich auch die andere Möglichkeit, ja, tatsächlich. Genau. Eine Sache, die wir noch kurz ansprechen wollen, und zwar, wir haben wieder eine super schöne Abkürzung und die nennt sich diesmal die HPK. Das ist der heilpädagogische Kindergarten. Das ist jetzt keine Sache, die unbedingt nach einem gewissen Kindergartenjahr oder sowas stattfinden sollte oder stattfinden kann, sondern das kann mit 3 sein, dass man das Kind in die HPK gibt oder auch mit 5. Das ist der Kindergarten für Kinder, die wirklich heilpädagogischen Förderbedarf haben. Und das ist eben, ja, wie soll ich sagen, anstatt des Regelkindergartens ist da die Möglichkeit, die Kinder hinzubringen.
Ja, es sind halt deutlich kleinere Gruppen, deutlich mehr Personal pro Gruppe, also nochmal mehr die Möglichkeit, auf diese besonderen individuellen Bedürfnisse von diesen Kindern einzugehen und ist mit Sicherheit für das ein oder andere Kind auch genau die richtige Einrichtung. Gerade weil nicht jeder Regelkindergarten, wie er so schön heißt, und auch nicht, wenn er ein integratives Kinderhaus zum Beispiel ist, kann jedes Kind nehmen. Also ich denke halt einfach bei uns im Haus zum Beispiel auch an gewisse Hürden wie Treppenstufen. Ja. Wir könnten zum Beispiel ein Hortkind mit einer Körperbehinderung im Moment gar nicht aufnehmen, weil es keinen Weg in unsere Horträume gibt, die ohne eine Treppe zu bewältigen sind. Es gibt aber auch jetzt nicht die Möglichkeit, einen Treppenlift einzubauen, weil das Glante endet nämlich 3 Stufen, bevor der Boden kommt. Also es ist nicht möglich und uns ist das total bewusst, auch, dass man nicht unsere Wunschvorstellung von der Schule Regenbogen so schnell verwirklichen kann, aber es war uns einfach ganz wichtig, dass wir euch darüber informieren, was es sonst noch alles gibt.
Aber Anna, wie erfahre ich denn, was der beste Weg für mein Kind ist, beziehungsweise wen kann ich denn da fragen oder wenn ich mir da Gedanken drüber mache, was kann ich denn da tun?
Ja, als Erzieherin würde ich natürlich sagen, du fragst erst einmal mich. Na, tatsächlich, glaube ich, ist der erste Weg, wenn ich mir da unsicher bin, dass ich die Gruppenleitung oder den Gruppenleiter anspreche auf das Thema. Vielleicht haben die das aber auch schon gemacht in einem Elterngespräch, das schon mal so liebevoll ein bisschen in die Richtung geschubst haben. Ja, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, sich direkt an dieses sonderpädagogische Förderzentrum zum Beispiel zu wenden. Die machen Beratungsgespräche, führen Diagnostiken durch. Da gibt es tolle Flyer, die man sich ja anschauen kann. Ja, und so ist es bei allen anderen Schulformen eigentlich auch. Es gibt immer die Möglichkeit, sich direkt vor Ort zu informieren. Aber wenn man sagt, Mensch, ich bin da eh schon so unsicher und oh, keine Ahnung, jetzt rufe ich da an und dann wollen die vielleicht nur meinen Namen wissen und dann wissen die schon, dass ich da vielleicht mein Kind hier da mag, dann scheut es euch einfach nicht. Fragt eure Erzieherin, euren Erzieher, was sie denn glauben, was der beste Weg ist. Und ich werde euch aber gleich sagen, ich darf auch nicht sagen, genau das ist der beste Weg, weil den Weg müsst immer ihr als Eltern eure Kinder gehen. Und von daher ist es immer gefährlich zu sagen, das ist der perfekte Weg, den wir jetzt nie gehen. Aber nicht nur für Eltern ist das nicht immer eine einfache Entscheidung oder ein einfaches Gespräch. Auch für uns ist das oftmals ein ganz schönes Backerl, das wir mittragen.
Ja, also vor allem, wenn so ein Elterngespräch ansteht, dann ist es auch für uns nicht immer schön, zu den Eltern zu sagen, beim Kind, da sind gewisse Punkte noch offen, die wir im Kindergarten nicht mehr auffangen können. Und deswegen werben wir jetzt gerade auch ein bisschen für ein bisschen Verständnis auch von unserer Seite aus. Also es geht da nicht darum, dass wir die Kinder loswerden wollen, weil die uns zu anstrengend sind oder sonst irgendwas, sondern auch wir als Erzieher und Erzieherinnen wollen, dass eurem Kind gut geht, dass es die bestmögliche Förderung bekommt. Und manchmal ist es halt einfach so, dass man das in dem Regelkindergarten einfach nicht mehr leisten kann. Klar, natürlich, wenn man dann im Elterngespräch sitzt und dann das erste Mal hört, dass bei dem Kind irgendwie Bereiche sind, die, ja, wie sagt man so schön, ja, da stimmt irgendwas nicht mit dem Kind, kann man natürlich auch die ein oder andere schockierte Reaktion tatsächlich nachvollziehen. Das ist auch vollkommen klar, aber es ist auch so, dass wir als Erzieherinnen uns das ja auch nicht aussuchen, sage ich jetzt mal, dass wir einem Elternteil leider solche Informationen weitergeben müssen. Und da werbe ich jetzt auch wieder für die Inklusion, dass man da einfach sagt, man sieht es tatsächlich so, dass es für das Kind den bestmöglichen Weg einfach gibt. Und das kann halt auch mal der Weg sein, dass der eben außerhalb des Regelkindergartens ist.
Ich stimme dir quasi zu, Caro. Und ich habe eigentlich auch nichts mehr dir anzufügen. Na, von meiner Seite her ist eigentlich das alles gesagt. Ich finde es auch gut, dass du für uns nochmal eine Lanze gebrochen hast. Und ja, in dem Sinne, wenn ihr Fragen habt, ihr dürft es auch wieder gern uns schreiben. Wir freuen uns, wenn ihr auf Instagram und auf Facebook uns kontaktiert, wenn ihr uns teilt, wenn ihr uns speichert, wenn ihr uns liken dürft. Wir freuen uns darüber. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Zuhörer, der in so einer Schulform arbeitet und da gerne irgendwie seinen Kommentar dazu eine loswerden mag, das kann jetzt kritisch sein oder wie auch immer. Dann haben wir uns auf alle Fälle drüber gefallen und dieser Aufgreifer. Und in dem Sinne darf ich jetzt nur noch sagen, viert euch!
Ja, und Anna, nachdem du auch jetzt gerade schon alles gesagt hast, viert euch!